SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern an diesem Dienstag. In Griechenland gibt es Fortschritte im Kampf gegen den Waldbrand nordöstlich von Athen. Inzwischen gäbe es keine zusammenhängende Flammenwand mehr, heißt es von der Feuerwehr. Die Lage ist trotzdem weiter kritisch. Aus Athen berichtet Moritz Pompel.
Die ganze Nacht hindurch haben die Feuerwehrleute am Boden gegen die Flammen gekämpft, an mehreren Fronten. Dabei sind die Einsatzkräfte laut dem griechischen Staatsfernsehen ERT auch auf die Leiche einer Frau gestoßen. Besonders angespannt ist die Lage nach wie vor rund um die Stadt Marathon und direkt in den nördlichen Vororten von Athen, nur rund 12 Kilometer vom Syntagmaplatz im Zentrum entfernt. Häuser und Fahrzeuge sind teils abgebrannt. Mehr als 700 Einsatzkräfte sollen verhindern, dass das Feuer weiter nach Athen vordringt. Mehrere Länder haben Hilfe zugesagt oder bereits geschickt, etwa in Form von Einsatzkräften und Löschfahrzeugen oder Flugzeugen. Der Wind soll in den kommenden Tagen etwas nachlassen. Er hatte als Brandbeschleuniger gewirkt.
Die US-Regierung befürchtet einen schnellen Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel. Das hat der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Kirby erklärt. Gemeinsam mit 4 europäischen Ländern haben die USA den Iran dazu aufgerufen, die Angriffsdrohungen zu stoppen. Diane Batani mit den Einzelheiten.
Die 5 Länder setzen demnach auf weitere Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas sowie eine Freilassung der israelischen Geiseln. Die US-Regierung befürchtet, dass es noch in dieser Woche mögliche Vergeltungsschläge des Iran oder seiner Verbündeten gegen Israel geben könnte. Die Hamas gab unterdessen die Tötung einer Geisel bekannt. Die Tat sei eine Reaktion auf Israels Vorgehen gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen, sagte ein Hamas-Sprecher. 2 weitere Geiseln seien verletzt worden. Das israelische Militär erklärte, die Glaubwürdigkeit der Behauptung werde überprüft.
Das groß angekündigte Live-Gespräch zwischen Tech-Milliardär Elon Musk und dem republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ist von technischen Problemen geplagt worden. Der Livestream auf Musks Online-Plattform X war in der Nacht erst immer wieder nicht erreichbar und startete schließlich mit einer Dreiviertelstunde Verspätung. Musk behauptete, X sei Ziel einer massiven Hacker-Attacke geworden. Die niedergelassenen Ärzte beklagen immer häufiger Gewalt durch Patienten in den Praxen und Notaufnahmen in Deutschland. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen fordert deshalb in der Neuen Osnabrücker Zeitung Hilfe von der Politik. Bernhard Seiler.
Nicht nur in den Notaufnahmen, sondern auch bei den Niedergelassenen eskaliere die Lage immer öfter, stellt Gassen in der Neuen Osnabrücker Zeitung fest. Meistens hätten Patienten und Ärzte ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, aber es gäbe eine kleine und leider wachsende Klientel, die schwer erträglich sei. Offene Aggression und forderndes Verhalten nähmen zu. Am härtesten treffe es oft die Arzthelferinnen. Bisher habe solches Verhalten 0 Konsequenzen, so Gassen. Deshalb fordert er von Bundesjustizminister Buschmann, dass das Gesetz zum Schutz von Einsatzkräften auf die Arztpraxen ausgeweitet wird.
Mit einem ICE von Köln nach Frankfurt ist heute früh der Verkehr auf der Schnellfahrstrecke wieder angelaufen. Knapp 4 Wochen lang mussten die Reisenden wegen Bauarbeiten mit Umleitungen und längeren Fahrzeiten zurechtkommen. Rund 70 Kilometer Gleise sind erneuert worden. Dafür wurden nach Bahnangaben rund 50 Millionen Euro investiert. Die Haltepunkte in Siegburg-Bonn, Montabaur und Limburg-Süd fährt die Bahn jetzt wieder an. Ab Freitag gibt es dann allerdings eine neue Großbaustelle. Die Strecke Berlin-Hamburg wird bis Mitte Dezember gesperrt. Das Heilig-Geist-Hospital in Bingen ist nun endgültig gerettet. Das hat der Insolvenzverwalter am Abend mitgeteilt. Der Sanierungsplan sei angenommen worden. Stefan Schmelzer mit den Einzelheiten.
Es sei ein guter Tag für das Binger Krankenhaus und die medizinische Versorgung der Menschen in der Region, so der Insolvenzverwalter. Alle Gläubiger hätten dem Sanierungsplan einstimmig zugestimmt. Die Finanzierung des Krankenhauses sei damit gesichert. Um das Krankenhaus zu retten, investieren die Stadt Bingen und der Kreis Mainz-Bingen in den kommenden Jahren insgesamt rund 15 Millionen Euro. Das Ganze werde von beiden so lange finanziert, bis eine umfassende Reform des Krankenhauses greift. Die sieht unter anderem vor, dass keine Beschäftigten entlassen werden, sondern eher mehr Personal eingestellt wird. Der Sanierungsplan greift, sobald das Insolvenzverfahren aufgehoben wird. Das soll vermutlich Ende des Monats passieren.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es sehr schwül mit Sonnenschein. In einigen Regionen bilden sich teilweise heftige Gewitter, vor allem am Nachmittag. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 29 Grad im Hochschwarzwald und 36 Grad in der Kurpfalz.
SWR aktuell. Hintergrund.
Venedig, Paris, Barcelona. Überall da, wo es schön ist, ist es in der Regel auch ziemlich voll. Viele Städte ächzen ja unter dem Übertourismus. Wir schauen daher in dieser Woche mal auf den Südwesten unter dem Titel Versteckte Schätze. Urlaubsgrüße von zu Hause. Jenseits von Heidelberg, Titisee oder Rüdesheim geben wir Tipps für interessante und originelle Ausflüge oder Aktivitäten. Zum Beispiel Ludwigshafen. Nicht gerade ein touristischer Hotspot, trotzdem gibt es da eine Stadtführung, die Ugliest City Tour. Hannegret Kullmann war für uns dabei.
Helmut van der Buchholz ist Experte für die städtebaulichen Schwachstellen von Ludwigshafen. Ein Klassiker seiner Führung ist der Berliner Platz. Im Herzen der City gähnt ein gigantisches eingezäuntes Loch. Dort, wo einst ein Kaufhaus stand, sollte eigentlich ein mehrgeschossiger Gebäudekomplex entstehen. Doch kurz nachdem die Baugrube ausgehoben war, ging der Investor pleite. Lähmender Stillstand seit mehr als 9 Jahren. Eine riesige Sperrfläche inmitten lebendiger Urbanität.
Das ist ja noch ein Mittelpunkt. Also auf der anderen Seite von dem Loch ist der ÖPNV-Verkehrsknotenpunkt. Und hier haben wir so 2 Cafés, die funktionieren überraschenderweise gut. Nur ist in der Mitte halt ein Bauzaun, durch den man nicht durchkommt.
Helmut van der Buchholz lenkt den Blick nicht nur auf die großen Schönheitsfehler in Ludwigshafen, sondern auch auf die kleineren. Sein Weg durch die hochverschuldete Stadt mit rund 170.000 Einwohnern führt durch einen verwahrlosten Platanenhain, ganz offensichtlich eine Folge der angrenzenden Baustellen. Seit 2018 bietet Helmut van der Buchholz die Germany's Ugliest City Tours an. Das städtische Kulturbüro in Ludwigshafen hatte ihn persönlich dafür angefragt, weil man anfangs mit dem Image als hässlichste Stadt Deutschlands kokettierte. Der umtriebige Kulturinitiator, Künstler und Architekt sagte sofort zu. Früher unterstützte die Stadt Ludwigshafen seine Touren mit rund 1.300 Euro im Jahr. Doch nun hat sie die Förderung eingestellt. Die Begründung? Man wolle das negative Image von Ludwigshafen nicht aktiv verfestigen.
Vielleicht war ja mit der Streichung des Zuschusses die Hoffnung verbunden, dass ich dann damit aufhöre. Und allein schon das wäre ein Grund, weiterzumachen.
Und so hat Helmut van der Buchholz für dieses Jahr wieder ein Programm aus 7 kostenlosen Führungen zusammengestellt. Seine Touren haben einen gewissen Unterhaltungscharakter, das gibt er unumwunden zu. Und natürlich hätten einige Teilnehmende auch Spaß am Katastrophentourismus. Im Grunde aber handelt es sich für ihn auch um Bildungsarbeit.
Man kann ja mal Fragen aufwerfen, ohne Antworten dazu zu liefern oder... Man kann den Leuten mal sagen, guckt genauer hin und im besten Fall noch, mischt euch dann noch ein und beschwert euch nicht bei mir, sondern an den zuständigen Stellen.
Durch eine Passage führt er zur Rückseite der Stadtbibliothek und des Kunstvereins. Dort präsentiert sich ein Hinterhof als Konglomerat unterschiedlichster Nutzungen. Baugerüste mit vorgehängten Planen, Garagen, Balkone, gewerbliche Anbauten, Lüftungsanlagen und, um die Tristesse aufzuhübschen, ein bisschen Fassadenbemalung. Solche Unorte gibt es nicht nur in Ludwigshafen, sagt Helmut van der Buchholz.
Ich sage jetzt auch am Anfang von den Führungen immer, ich habe keine große Schwierigkeit mit einer Woche Vorbereitung, das in jeder deutschen Großstadt zu machen. Ich mache dieses Jahr auch den ersten Ausflug nach Mannheim mit dem Fahrrad, wo wir den Titel haben, nebenan ist auch nicht besser. Und im Kopf sortiere ich mir manchmal also auch schon, was mein Heidelberg machen könnte.
Noch mehr Beton, seltsame Dinge oder positive Utopien, so die Themen seiner kommenden Führungen. Die Germany's Ugliest City Tour heißt inzwischen Stadt im Wandel.
Morgen wollen wir in unserer Serie Versteckte Schätze, Urlaubsgrüße von zu Hause nach Wimsen schauen. Da gibt es die älteste begehbare Höhle Deutschlands.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Nach einer Sommerpause geht in Frankfurt der Prozess gegen 9 Angeklagte um den Immobilienkaufmann Heinrich Prinz Reuß weiter. Sie sollen Kopf einer terroristischen Vereinigung gewesen sein, die den Umsturz geplant hat. Bei den Beschuldigten wurden viele Schusswaffen und jede Menge Munition gefunden. Was für das Verfahren ebenfalls wichtig werden könnte, das schildert Wolfgang Kettfleisch.
Da wird es vor allem um Schriftstücke gehen. Es gibt zum Beispiel eine Verschwiegenheitserklärung sozusagen für die Mitverschwörer. Da wird allen, die gegen die Geheimhaltung verstoßen, strenge Bestrafung angedroht bis hin zur Hinrichtung. Das sagt ja dann auch schon ein bisschen was aus. Und im Büro von Prinz Reuß ist zum Beispiel ein Ordner mit dem Titel Tribunalliste gefunden worden. Ob das jetzt nur eine beschriftete Hülle war oder ein voller Ordner, das wissen wir noch nicht. Aber es braucht keinerlei Fantasie, um zu verstehen, was mit dem Wort Tribunalliste gemeint ist. Viele Rechtsextreme und auch radikalisierte Impfgegner träumen ja schon seit Jahren von Schauprozessen gegen Politikerinnen, gegen Politiker, gegen bekannte Gesichter aus der Medienbranche und gegen viele andere mehr. Und in diesen Träumen wartet am Ende eben unweigerlich das Erschießungskommando. Jedenfalls soll bei einem der neun Angeklagten eine Namensliste gefunden worden sein, auf der auch Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz stehen.
Wegen der afrikanischen Schweinepest müssen ab heute in Mannheim im gesamten Stadtgebiet alle Hunde angeleint werden. Das hat die Stadt angeordnet, um die Verbreitung der Seuche zu verhindern. Annika Schomburg berichtet.
Hintergrund ist, dass am Freitag bei einem Wildschwein im Rhein-Neckar-Kreis die Schweinepest festgestellt wurde. Durch den positiven Befund zähle Mannheim nun wegen seiner Nähe zum Rhein-Neckar-Kreis zur sogenannten infizierten Zone. Deshalb habe die Stadt zwei Allgemeinverfügungen erlassen, die ab heute gültig sind. Darin ist auch festgehalten, dass Radfahren, Reiten oder Laufen im Wald nur auf befestigten oder gekennzeichneten Wegen gestattet ist. In Mannheim gibt es laut Stadt aber weiterhin keinen bestätigten Fall der afrikanischen Schweinepest. Für Menschen bestehe keine Ansteckungsgefahr, die Seuche betreffe ausschließlich Schweine.
Wir haben es vorhin gehört, die ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Frankfurt und Köln ist seit heute wieder frei. Dafür dünnt die Deutsche Bahn ihre ICE-Züge zwischen Koblenz und Mainz, also auf der parallelen, langsameren Strecke, vorübergehend aus. Wie eine Bahnsprecherin dem SWR bestätigte, soll ab heute zwischen den beiden Städten nur noch alle 2 Stunden ein ICE fahren, statt wie bisher stündlich. Andreas Neubrech.
Die Bahn begründet diesen Schritt mit den vielen Baustellen, die es derzeit in der Region an den Gleisen gibt. Auf diese Weise könne sie den Fahrplan stabilisieren, sprich, so gäbe es weniger kurzfristige Zugausfälle. Die Bahn weist darauf hin, dass es zwischen Mainz und Koblenz ausreichend Alternativverbindungen zum ICE gibt. Gemeint sind der Regionalexpress 2 und die Regionalbahn 26. Der Regionalexpress braucht für die Strecke Mainz-Koblenz nicht viel länger als der ICE. Laut Plan braucht er gut 1 Stunde und damit 14 Minuten mehr. Das verminderte ICE-Angebot auf der Strecke ist nach Angaben der Bahn bis Mitte Dezember vorgesehen.
Die Gemeinde Herxheim bei Landau verteilt ab heute Giftköder, um eine sogenannte Superkolonie eingeschleppter Ameisen zu bekämpfen. Anwohner im betroffenen Ortszentrum erhalten den Köder mit der Post. Irmgard Reisinger erklärt, wie die Aktion ablaufen soll.
Die Herxheimer sollen die kleinen grünen Futterdosen mit dem Ködergel auf ihren Grundstücken auslegen. Dabei sollen sie sich am besten mit Nachbarn absprechen, damit so viele Ameisenstraßen und Nester wie möglich mit den 500 Futterdosen erreicht werden, sagte mir die Sprecherin der Gemeinde. An der katholischen Kirche und der Kita würden auch Giftköder ausgelegt. Die aus Nordamerika stammende Ameisenart Tapinoma magnum frisst das Ködergel, das erst verzögert wirkt, und füttert damit auch die Königinnen. Die Ameisen-Superkolonie untergräbt in Herxheim Mauern und Gehwege und dringt in Häuser ein.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute ist der Jahrestag des Mauerbaus. Offiziell werden dann immer Kränze niedergelegt. Aber im Berliner Alltag spielt die deutsche Grenze keine große Rolle mehr, obwohl sie gerade wieder aufersteht, meint Evi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio.
In Berlin sind zurzeit kaum Politiker unterwegs, auch wenn man wegen des lauten Haushaltsstreits das Gefühl hat, die behaken sich hier Tag und Nacht. Immerhin, sie telefonieren fleißig, heißt es. Und so bleibt das Berliner Regierungsviertel gerade überwiegend den Touristen überlassen. Einigen, die dann hier an Reichstag und Spree entlang bummeln, ist gar nicht bewusst, dass genau hier die Grenze verlief, dass Menschen zu Tode gekommen sind, weil sie die schmale Spree hier von Ost nach West durchschwimmen wollten. Heute ist der Tag des Mauerbaus, am 13. August 1961, in der Nacht begannen damals die Streitkräfte der DDR mit dem Mauerbau. Im heutigen, quirligen, internationalen Berlin kann man sich das wirklich kaum noch vorstellen, dass diese Stadt und auch dass dieses Land einmal in zwei Teile getrennt war. Aber wenn man sich jetzt 63 Jahre später ansieht, wie zum Beispiel Ost und West bei der Europawahl gewählt haben, dann ist diese Zweiteilung plötzlich ganz wieder deutlich sichtbar auf der Landkarte. Schnurgerade geht da eine Grenze durch. Schon ein bisschen unheimlich. Also, und so wäre es wenigstens im Regierungsviertel ein großer Fortschritt, wenn die da endlich mal zu einem Ergebnis kommen würden. Denn mehr Streit und Teilung, das braucht wirklich niemand.
Die Meinung von unserer Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.